Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem News Aktuell Podcast. Es ist eine weitere Folge, die wir im Homeoffice aufnehmen und ich denke, es werden auch noch viele weitere kommen. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute meine Kollegin Beatrice Damm mit dabei habe. Das ist das erste Mal. Herzlich willkommen, Bea.
Hallo.
Du bist aus München zugeschaltet, ich aus Hamburg. Mein Name ist Janina von Jering. Ihr kennt mich bestimmt schon von einer ganzen Reihe von vorherigen Podcast-Aufnahmen. Und als Gast haben wir diesmal Johannes Müller bei uns. Johannes ist Vice President Corporate Communications bei BSH Hausgeräte, also einem Unternehmen der Bosch-Gruppe. Herzlich willkommen, Johannes.
Hallo.
Aus welcher Stadt genau bist du zugeschaltet?
Aus München.
Aus München auch. Ihr hättet euch ja fast treffen können unter normalen Umständen. Sehr gut. Alles klar, Johannes, ich könnte ganz viel schon vorab zu dir sagen, aber vielleicht machen wir das einfach mal so, dass du dich gleich auch selber vorstellst. Und vielleicht starten wir mal mit einer ganz lockeren Frage. Du bist nämlich gar nicht in Deutschland geboren, sondern du bist in Norwegen geboren. Was hat dich eigentlich überhaupt nach Deutschland verschlagen?
Ja, das stimmt. Ich bin 1975 in Norwegen geboren. Das war aber quasi nur ein Stint von meinen Eltern. Meine Mutter ist deutsch, mein Vater ist Norweger. Ich bin dort geboren und wir sind dann über einen Umweg Nigeria-Lagos sind wir dann schon in den ersten 3 Jahren meines Lebens wieder zurück nach Deutschland gekommen, ins wunderschöne Herbrechtingen an der Brenz.
Sehr gut. Du bist natürlich auch nicht branchenfremd, sondern du bist Kollege von uns. In deinem Hauptjob aktuell bist du Vice President Corporate Communication bei BSH Hausgeräte GmbH, also bei Bosch, beziehungsweise ihr habt so viele Untergesellschaften, insofern habe ich das extra mit den Hausgeräten gesagt. Du bist ja schon sehr, sehr lange da und hast dort auch in den unterschiedlichen Gesellschaften, in unterschiedlichen Funktionen gearbeitet. Erläuter doch einfach in ein paar Worten mal selber, was war so dein Werdegang, seit wann bist du bei Bosch, was gehört zu deiner aktuellen Funktion, welche Funktion hattest du vielleicht davor, wie sieht so dein Arbeitsalltag aktuell aus?
Oh, das waren jetzt aber viele Fragen. Okay, ich versuche das mal kurz zu beantworten. Also tatsächlich, die rote Linie meines Werdegangs ist eigentlich immer Kommunikation, entweder mit Schwerpunkt jetzt Corporate Communications, also Krise, PR, aber auch interne Kommunikation seit 3 Jahren. Und davor war es eigentlich immer Marketingkommunikation für verschiedene Marken und für verschiedene Unternehmen bei Bosch. In Summe bin ich jetzt seit 2006, dort hatte ich angefangen, im Bereich Markenkommunikation und Markenmanagement in der Zentrale in Stuttgart und bin 2012 dann zur BSH, also einer der zahllosen Töchter des Konzerns, gewechselt und war dort verantwortlich für das Thema Bosch Marketing global, für die Bosch Hausgeräte. Die BSH hat ja verschiedene Marken. Und 2017 bin ich dann gewechselt, damals auf Geheiß des alten CEOs Carsten Ottenberg, in die Unternehmenskommunikation, da mit den 3 Bereichen interne Kommunikation, PR und Krisenkommunikation.
Kommunikation und Marketing sind in der Historie ja immer so ein bisschen verfeindet gewesen. Klar, mittlerweile sieht das ganz anders aus. Man arbeitet eng zusammen. Zum Teil ist man sogar eine Abteilung mit einer gleichen Leitung oder mit einer Doppelspitze, wie auch immer. Was hat dich vom Marketing dann zur Kommunikation gezogen? War das Zufall oder war das mit Absicht gesteuert? Oder würdest du sagen, du hast da nie genau drüber nachgedacht, weil du es eigentlich gar nicht mehr trennst?
Doch, ich habe es tatsächlich immer getrennt. Und als mein damaliger Chef dann gesagt hat, magst du die Unternehmenskommunikation leiten, habe ich ihn erstmal angeguckt wie ein Kalb, wenn es donnert. Und gesagt, was soll ich denn da? Habe ich noch nie gemacht. Also tatsächlich als alter Werbe- und Markenmensch gesagt, was ist jetzt Unternehmenskommunikation? Fand das aber ganz spannend, weil er von der Attitüde her gesagt hat, er glaubt, dass A, die Trennung gar nicht mehr so richtig stattfindet, interne und externe Kommunikation, Kommunikation des Konzerns und Kommunikation der Marke. Er glaubt, dass das immer mehr zusammenwächst und dass das auch richtig und wichtig so ist, dass du ansonsten einfach eine Dissonanz in den unterschiedlichen Aussagen hast, was man eigentlich ja auch nicht will. Die Bereiche werden immer härter getroffen von Sparmaßnahmen, die Budgets werden nicht unbedingt mehr und da muss man natürlich schon nach Effizienz und Effektivität gucken und den Geist einer kompletten Unternehmung natürlich auch nach außen und nach innen zu tragen. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz spannend. Und wenn man es dann in der Rückschau ein bisschen betrachtet, ist es gar nicht so ähnlich. Du hast du hast Insights über eine Zielgruppe, für die du relevant sein musst. Und darum geht es in der Werbung, darum geht es in der internen Kommunikation und darum geht es auch in der Medienarbeit. Das heißt, du musst deine Zielgruppe verstehen mit hinreichender Empathie und gutem Zielgruppenverständnis und dann musst du deine Aussagen so machen, dass die auch relevant für die Zielgruppe sind und dass am Ende des Tages das Kommunikationsziel auch erreicht wird. Ob das der Abverkauf von Produkten ist oder eine gewisse Reputation oder Bekanntheit, das ist jetzt mal völlig unbenommen.
Weil du ja interne Kommunikation auch gerade mehrmals genannt hast, was ich jetzt gerade, weil wir das ja auch sehr intensiv gerade leben und arbeiten in dieser Corona-Phase, was mich da interessieren würde, wie hast du denn da jetzt, wie war das denn jetzt bei BSH so die letzten Wochen? War ja wahrscheinlich auch ein sehr vermehrter Kommunikationsaufwand intern, natürlich auch extern. Ihr habt ja irgendwie, habe ich kurz anrecherchiert, über 60.000 oder knapp unter 60.000 Mitarbeiter weltweit an ganz, ganz vielen Standorten seid ihr präsent global. Ja, wie hast du das erlebt? Überlebt also. Bisher.
Überlebt, muss man eher sagen, genau richtig. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viel gearbeitet wie in den letzten 2 Monaten. Also es war wirklich 24/7 und nicht als Sprichwort, sondern wirklich, ich weiß nicht mehr, wann man schläft. Du verlierst ja auch irgendwann mal vielleicht das Gefühl für Zeit und Raum, auch im Homeoffice, das macht es ja auch nicht besser. Es war ganz spannend einerseits und sehr aufreibend andererseits, aber ich versuche tatsächlich jetzt gerade auch mit meinem Bereich die essentiellen Lerneffekte raus zu destillieren. Was haben wir in den verschiedenen Phasen der Krise, nenne ich es jetzt einfach mal, gelernt? Wie haben wir darauf taktisch reagiert und agiert? Und das war extrem spannend. Also es ist nicht unähnlich wie, und das soll es jetzt nicht runterspielen, aber wie eine Kampagne. Du hast verschiedene Phasen. Du hast am Anfang, da kommt was. Und am Anfang war das halt in China mit unseren Handelspartnern und unseren Werken in China. Und dann war das natürlich irgendwo auch gefühlte Empathie, aber es war so weit weg. Es war so, oh ja, Mitleidsbekundungen, ein paar Videos und sagen, Mensch, bleib stark und alles Gute, Masken hinschicken. Und auf einmal steht das Ding vor der Tür und da sagst du, ach herrje. Und da wird dann aus der gefühlten Fürsorge für die Kollegen in China auf einmal direkte Betroffenheit durch etwas, das man nicht sehen, riechen oder hören kann. Und dann ging es darum, 60.000 Mitarbeiter irgendwie an die Hand zu nehmen und durch die verschiedenen Phasen der Krise zu leiten. Also zum einen, ja, die Krise ist da, das Virus ist da. Nehmt das bitte ernst. Jetzt geht es darum, ihr kennt das, Hashtag flatten the curve. Wir müssen jetzt so gut wie möglich ins Homeoffice gehen. Dann mussten wir die Werke teilweise runterfahren. Das musste kommuniziert werden. Dann musste damit umgegangen werden, wie Leute arbeiten, wenn halt das Coronavirus immer noch da ist. Und in der Phase waren wir jetzt so bis vorletzte Woche. Und jetzt geht's langsam wieder. Um Gottes Willen, wir sind nicht aus der Krise raus, aber zumindest ahnt man ein Licht am Ende des Tunnels. Also wir fahren die Werke wieder hoch und wir kommen zurück in die neue Normalität, nenne ich es mal. Corona ist das New Normal, ne? Und das war wahnsinnig spannend zu erleben, sehr intensiv. Aber die Art, wie wir in der Kommunikation gearbeitet haben, als Teil des Krisenteams, des Krisenstabs, und da habt ihr das wahrscheinlich genauso gemacht oder besser oder anders, das war schon wahnsinnig lehrreich, in Taskforce-Modus zu arbeiten, nicht nur um Erlaubnis fragen, sondern am Ende des Tages auch einfach mal machen, weil man weiß, was das Richtige und Wichtige ist für die Kolleginnen und Kollegen, die zu beruhigen, die Ernsthaftigkeit nicht runterzuspielen, aber auch nicht zu sagen, wir werden alle jetzt umkommen. Das war schon sehr, sehr spannend. Und da hoffe ich, dass wir da auch die eine oder andere Stärke, die wir uns jetzt angeeignet haben, wieder rausnehmen aus der Kommunikation. Das war wahrscheinlich bei euch oder ist wahrscheinlich bei euch nicht unähnlich.
Also zum einen ist es, glaube ich, sehr gut für uns als Berufsstand, weil gerade interne Kommunikation, da weiß man, dass das immer wichtiger wird. Aber ich glaube, es gibt auch noch viele Unternehmen, die wollen das noch nicht wissen oder wo das Management das vielleicht noch nicht wissen will. Und ich habe insgeheim so ein bisschen die Hoffnung, dass die aktuelle Situation das so krass verdeutlicht hat, dass das für uns als gesamte Branche einfach auch ja nochmal uns weiterentwickelt und so einen Step nach oben entwickelt in der Wichtigkeit, gerade was interne Kommunikation angeht. Aber ich finde, die ganze Situation hat bewiesen, dass es manchmal auch ein bisschen, ich will nicht sagen, auf Bauchgefühl ankommt, aber man muss ja in einem unfassbaren Tempo Entscheidungen treffen, obwohl man gar nicht die Zeit hat, aber vielleicht auch gar nicht die Option hat, jegliche Vorteile und Nachteile abzuwiegen, weil man einfach gar nicht weiß, was übermorgen ist. Diese ganze Situation läuft ja wie eine klassische Krise auch in einem Tempo ab, wo sich zum Teil Ereignisse überschlagen, wo man immer einen kühlen Kopf behalten muss, wo man Ruhe bewahren muss, wo man ganz schnell Entscheidungen treffen muss, aber trotzdem irgendwie eigentlich auch versuchen muss, immer einen Schritt voraus zu sein, weil das macht uns als guten Kommunikator aus. Und ich würde sagen, wir sind vielleicht ein bisschen vorgewarnt gewesen. Wir als Branche an sich, ich würde sagen, in dem Moment, in dem man jetzt mit vielen Kollegen so mit ein bisschen Abstand nach 6 Wochen in dieser Situation spricht, da haben wir es ein bisschen einfacher, weil wir das gewöhnt sind, dass sich Ereignisse überschlagen. Und ich glaube, andere Bereiche haben da einfach ganz andere Herausforderungen noch mit. Aber wir sind natürlich auch die, die die Kommunikation dann vorantreiben müssen. Und deshalb müssen wir auch diesen Sprung voraus sein, um da auch Leitlinien mitzugeben und einfach Mitarbeiter zu führen und das Management zu unterstützen dabei, wie man Mitarbeiter in der jetzigen Situation führt. Und ich finde, es hat auch ganz krass verdeutlicht, wie zum Beispiel Unternehmen, die bisher noch gar nicht Homeoffice gemacht haben oder das Thema völlig abgelehnt haben, wie die von jetzt auf gleich einen krassen Nachteil haben, wenn nicht sogar einen Wettbewerbsnachteil, weil man in so einem Tempo die ganzen Ressourcen gar nicht hochfahren kann und dass das einfach insgesamt nochmal gezeigt hat, dass es immer wichtig ist, einen Sprung voraus zu sein, auch wenn man das nicht bis zum Ende komplett durchgeplant hat, aber dass es einfach gewisse Vorbereitungen gibt, dass man Dinge ja schnell aus der Traufe heben kann. Und das war bei uns so, das war absolut bei euch so, aber da gibt es, glaube ich, immer noch große Unterschiede.
Total. Ich meine, wir haben ja über die ganzen letzten Monate und Jahre immer über VUCA und Agilität gesprochen und auf einmal haut uns das um und man merkt, wie viel das wert ist, wenn du Bereiche und Teams hast, die autonom entscheiden und arbeiten können. Wenn man eben nicht alles über eine GF-Vorlage entscheiden muss, wenn die IT aufgestellt ist, dass sie kurzfristig die Bandbreiten hochfahren kann, dass überhaupt geskypt werden kann. Und du hattest eine Sache gesagt, ich glaube, die ist wichtiger als alles andere. Krise ist zu 80% gesunder Menschenverstand. Du kannst, und ich sehe sie jetzt schon, die ganzen Berater, die jetzt wieder mit Prozessbeschreibungen ums Eck kommen und so, und das haben wir daraus gelernt. Und so läuft der Prozess, der läuft anders beim nächsten Mal. Und gesundes Bauchgefühl, ein gutes Team, das autonom arbeiten kann und einfach gesunder Menschenverstand, damit du eben erst überhaupt in der Lage bist zu antizipieren. Weil wie du richtig sagst, es ist, wenn ich 5 Stück Wahrheiten nebeneinander habe, was ist jetzt das einzig Richtige? Das wissen wir alle nicht. Also gut feel, kommt zurück.
Und auch Mut zu beweisen, das finde ich auch wichtig. Und auch Risiken abwägen und sich vielleicht auch mal rausnehmen. Also ich erinnere mich an so 1-2 große Veranstaltungen, die Anfang März eine Scheibchentaktik gefahren haben und am Donnerstag noch groß getönt haben, riesiges Mailing, die Veranstaltung nächste Woche findet statt, wir machen weiter. Und dann kam an dem Wochenende noch eine E-Mail, jetzt doch nicht. Und das fand ich zum Beispiel persönlich, das kam bei mir kommunikativ komisch an. Also wenn sie gesagt hätten, sie müssen abwarten, alles schön, aber so aktiv rauszugehen, nein, das findet auf jeden Fall statt in einer Situation, wo man weiß, hier ändert sich sowieso alles gerade stündlich. Wahrscheinlich, weil die einfach daran festhalten wollten und weil die nicht den Mut hatten, schon sofort zu sagen, sie cutten es oder so eine Risikoabwägung gemacht haben. Also das fand ich auch ganz spannend. Da muss man doch immer gucken, wie viel Scheibchentaktik fährt man oder zieht man die Reißleine doch einen Tick früher. Das ist ja immer so eine Grundentscheidung, die wir auch treffen müssen in unserem Bereich. Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr lehrreich gewesen und wird auch noch in den nächsten Wochen und Monaten sehr lehrreich. Wobei das eigentlich gar nicht das Hauptthema unseres heutigen Podcastes ist. Also weder Corona noch die Kommunikation an sich, auch wenn wir natürlich immer wieder einen Schlenk zurück machen. Denn eigentlich wollen wir über was ganz anderes sprechen. Du hast trotz deines stressigen Jobs ein sehr zeitaufwendiges Hobby. Du bist Fotograf, aber du bist kein normaler Fotograf, denn du reist in jeglicher freien Minute und auch in deinen Urlaubstagen in Kriegs- und Krisengebieten und fotografierst die Situation vor Ort. Vielleicht fangen wir da auch einmal wieder vorne an. Wie bist du überhaupt dazu gekommen und warum machst du das und wo nimmst du die Energie dafür her?
Insofern passt es ja auch, ist ja auch eine Form von Krise, was wir gerade durchleben. Ja, die Kriegs- und Krisenfotografie, die hat also operativ angefangen vor jetzt 10 Jahren. 2010 war das damals, aber begleitet mich inhaltlich schon eigentlich mehr als mein halbes Leben. Das war damals im Gymi, da hatten wir einen Gemeinschaftskundelehrer, der hieß Baum und das war auch ein Reserveoffizier der Bundeswehr. Und der hatte in ein paar Stunden dann über den damaligen Konflikt in Afghanistan berichtet. Also die Sowjets gegen die Mujahideen. Und die Mujahideen, unterstützt vom CIA über Pakistan mit Stinger-Raketen. Und das fand ich irre spannend. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Aber Afghanistan, das hätte ich nicht gefunden, selbst wenn ich gesucht hätte auf einer Landkarte. Und dann kamen da diese Geschichten. Und da habe ich mich dann reingelesen über die Vorlesung, über die Stunden hinaus und fand das irre spannend, was das dann auch für Leute sind, die da hingehen und da aus den Gegenden berichten. Das der Herr und Frau Kriegsreporter der damaligen Zeit. Und da habe ich mich da immer weiter rein verlesen und darüber hinaus dann irgendwann mal mit der Fotografie angefangen. Und dann waren natürlich auf einmal die anderen Leute interessant, die das machen, nämlich die Leute, die hinter der Kamera stehen und entweder die Filme machen, die Berichte drehen oder auch die Fotos fürs Time Magazine und dergleichen. Und das hat mich dann eigentlich nie wieder losgelassen über ja fast 2 Dekaden, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, ich muss das jetzt auch irgendwann mal probieren. Und das war 2010, damals war ich dann schon ein bisschen mehr als ein Hobbyfotograf, hatte schon ein paar Ausstellungen gehabt, aber eher Landschaft, Architektur und dachte, ich probiere das jetzt einfach mal und habe dann ein Konzept geschrieben für die Bundeswehr, über das ich mich als Embedded Journalist beworben habe. Und eigentlich wäre das gar keine Chance gewesen, weil die eigentlich nur die Reuters und DPA-Leute mitgenommen haben damals. Aber mein Konzept, das war irgendwie für die so unvorhersehbar, als das hieß Good News from the Hindu Kush. Mein Konzept sah tatsächlich vor, dass ich mal darüber berichte und Fotos mache, was läuft denn eigentlich gut über den NATO-Einsatz am Hindu Kush in Afghanistan und eben nicht immer nur die blutrünstigen Bilder und Gefechtssituationen, das haben wir dann alle schon mal gesehen, sondern einfach mit der Vermutung rein, Mensch, da ist die Bundeswehr seit einigen Jahren, das sind 30 Millionen Menschen, es kann ja nicht sein, dass das alles irgendwie Terroristen und so sind und ich gucke mal auf die positive Seite dieses Landes. Und dann fanden die das so erfrischend und überraschend, dass die mich dann auch mitgenommen haben. Und seitdem bin ich also nicht nur mit der Bundeswehr, sondern auch mit anderen Gefechtsverbänden oder Teilstreitkräften der NATO eigentlich permanent unterwegs. Und blieb dann aber immer diesem Motto treu, zunächst den Fokus auf positive Signale zu legen, egal wo ich bin.
Wie transportierst du das über die Bilder, dieses Hoffnung geben, Zuversicht?
Naja, also mit Sicherheit natürlich viel über die Menschen, dass ich eben nicht nur die weinenden Mütter, die ihren Sohn oder Mann verloren haben, fotografiere, die gibt's natürlich auch, teilweise wollen die das auch, dass man das zeigt, aber ich versuche halt auch viele kleine Geschichten zu erzählen von Leuten, die trotz widrigster Umstände irgendwie ihren Weg gemacht haben, ob das ein Lehrer ist, der dann irgendwo mit Hilfe der Bundeswehr oder sonst wem 3 Bretter findet und eine Bank für die Schüler baut. Oder ob das eine Krankenschwester ist, die trotz nicht vorhandener Bezahlung ist, dann durch den halben Irak reist, um vor Mosul die Kinder aufzufangen und sich zu kümmern. Einfach Menschen, die ihrerseits die Hoffnung nicht aufgeben und versuchen, aus ihrem Leben was zu machen und mit dem bisschen, was sie haben, irgendwie noch das Beste drauf zu machen, das finde ich wahnsinnig inspirierend und ich versuche das eben durch diese kleinen Geschichten auch einzufangen. Natürlich gibt es auch andere Bilder.
Wie wirst du denn vor Ort betreut, wenn man das Wort betreuen überhaupt sagen kann? Also du kannst da ja nicht wie normaler Journalist einfach auf eigene Faust losziehen und dich auf die Suche machen, ob du irgendwo ja gute Situationen findest, sondern du bist ja mittendrin und kannst dich ja nicht frei bewegen. Du wirst ja wahrscheinlich, jetzt angenommen, du bist mit der Bundeswehr unterwegs, dort mit auf gewissen Wagen drauf sein. Wie organisiert dir das vor Ort? Bist du einfach bei deren Einsätze mit dabei und guckst, ob sich dann etwas ergibt? Oder sagst du auch, oder kannst du auch sagen, okay, können wir jetzt mal irgendwie noch in das Dorf fahren oder da irgendwie hin auf der Suche nach Fotosituationen?
Beides. Es ist tatsächlich, man muss jetzt grundsätzlich differenzieren, bin ich alleine unterwegs in einem Gebiet wie beispielsweise dem kurdischen Irak oder in anderen Gefechtsgebieten, wo es eigentlich keinen Embedded Journalism gibt, weil die NATO gar nicht vor Ort ist. Oder ist man mit NATO-Verbänden oder der Bundeswehr Embedded Journalist? Da ist das natürlich alles ein bisschen prozesstreuer und deutlich, deutlich besser organisiert und in Summe auch massiv viel sicherer. Gleichwohl habe ich, ob das mit französischen oder deutschen oder amerikanischen Truppen war, noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, ich kann ja nicht mal zumindest fragen, können wir jetzt noch dieses Dorf besuchen, können wir zu diesem Basar fahren? Das ist für die natürlich auch immer ein Plus an Gefahr, weil zum einen fehlt ein Mann im Platoon, also 30-1, und da fehlt dann halt eine Waffe oder einer, der eine Waffe bedienen kann. Und zum anderen sind natürlich solche Sachen wie Basar Menschen Anhäufungen nie ganz trivial, auch für Truppen in Afghanistan hatten wir das. Da sind wir dann auf dem Basar gefahren und da sind wir dann fast in die Luft gesprengt worden von einem Selbstmordattentäter. Das sind dann so die Momente, da fragst du dich dann auch, war das jetzt eine gute Idee? Und dennoch kamen gute Geschichten raus von dem einen Menschen, der Lehmhütten baut, der andere, der seinen Basar-Shop hat. Also da ist die Offenheit durchaus da. Die Armeen dieser Welt, die haben auch kein Interesse daran, immer nur diese Gefechtsbereitschaft zu dokumentieren, sondern man will ja zu Hause auch erzählen oder will ja auch erzählen, das warum. Warum sind wir eigentlich da? Was gilt es hier zu beschützen und vielleicht aufzubauen? Und das kann ja nicht sein, dass es darum geht, dass eine Armee oder ein Gefecht ist ja kein Selbstzweck. Wenn ich alleine unterwegs bin, dann ist es insofern einfacher, dass ich mir normalerweise einen Fixer oder einen Stringer organisiere. Das sind dann Leute, die zwischen $300 und $500 am Tag kosten, mit Fahrer und Fahrzeug, die dann die lokalen Dialekte sprechen und die dann die richtigen Leute an den richtigen Checkpoints kennen, sodass ich dann halt auch an verschiedene Frontabschnitte komme, zu dem ein normaler oder ein Journalist mit weniger Netzwerk eben nicht kommt. Und das ist insofern einfacher, als dass ich das dann ja auch bezahle und kann dann auch entscheiden, was getan wird. Also es ist völlig hanebüchen Unsinn. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Stück weit gefährlicher, weil es ist viel weniger nachvollziehbar für mich, wo ist jetzt die Gefahrensituation. Auch wenn das bei vielen NATO-Einsätzen, muss man ja auch sehen, eine gefühlte Sicherheit ist. Aber gerade beim asymmetrischen Krieg kannst du eigentlich nie so richtig hundertprozentig wissen, ist der Feind jetzt vor dir oder neben dir oder hinter dir. Also das ist gefühlt ein bisschen wilder, dafür mehr Freiheitsgrade.
Hast du bei sowas Angst oder blendest du das in den Situationen aus, weil du in so einem Tunnel bist, weil du auf der Suche nach den perfekten Fotos bist und dann merkst du das in den Situationen gar nicht, sondern vielleicht erst im Nachhinein?
Ja, ich glaube eher Letzteres. Also ich hab eine Heidenangst. Ich habe in 100% aller Fälle einen riesen Respekt vor der Situation und ich habe davor und danach auch Angst, je nachdem, was passiert ist. Wenn ich dann am Arbeiten bin und fotografieren, dann kann ich das ein Stück weit ausblenden, wobei das natürlich auch eine natürliche Grenze hat. Und wenn dann die Einschläge sehr nah sind, dann ist dann auch situativ, dann hilft die Kamera vor deinem Auge auch nicht mehr. Also dann hat man schon sehr viel Angst. Ich zumindest. Ich bin aber auch kein Heldentyp. Und es ist halt diese Suche nach den Fotos, auch die nehme ich gar nicht mehr dann so richtig wahr, sondern ich bin halt in der Situation, lass mich mittreiben und knips halt, was mir irgendwie vor die Linse kommt und hoffe, dass irgendwas Gutes dabei ist, aber so richtig planen. Also gerade wenn es in Richtung Gefechtssituation geht, da kann man nichts planen. Und ansonsten einfach mitnehmen, was irgendwie geht und versuchen, ein Stück weit zu antizipieren, da haben wir es wieder, und ein Stück weit irgendwie einzufangen. Und teilweise die stärksten Eindrücke, die habe ich dann in der Situation gar nicht realisiert, die kommen dann zu Hause vorm Rechner, da gucke ich mir die Bilder an und kann mich noch nicht mal mehr dran erinnern, wann ich das Bild geschossen habe oder wann das war, und dann sage, hui, ist ja gar nicht so schlecht.
Ja, das wollte ich dich gerade fragen, weil ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht dann gar nicht so in der Situation bewusst wahrnimmt, was man eigentlich gerade erlebt, sondern dass man dann in der Retrospektive über die Sichtung der Bilder eigentlich erst sich bewusst wird, was in welcher Situation man selber gerade als Aufnehmer war. Und genauso kann ich mir auch vorstellen, dass du das auch zeitverzögert, dass irgendwas mit dir da ja auch passiert, oder? Es sind ja manchmal auch ganz schlimme, die wir alle noch nicht erlebt haben, Eindrücke, die du dann mitnimmst. Und was macht das mit dir? Also wie gehst du damit um? Oder du hast doch sicher bestimmt irgendwie Themen, die du schon verarbeiten musst, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, total. Also es ist, also ich spreche da auch offen drüber. Ich habe eine Weile lang geglaubt, mir hilft der Umstand, dass ich dort ins Flugzeug steige und dann sagt, da ist da und hier ist hier. Und dann kam ich zurück ins sichere Deutschland, habe mich dann über notorische Linksfahrer aufgeregt oder irgendwie ist dergleichen. Dachte ich, okay, so kriegt man das irgendwie getrennt. Aber je länger das ging, desto schwieriger wurde das. Und da waren halt auch ein paar Situationen, die waren einfach sehr brutal. Und es waren auch ein paar Situationen, die waren einfach auch grundsätzlich widerlich und schockierend gleichermaßen, wo man wirklich den Glauben an die Menschheit hat aufgeben wollen. Und das sind schon so Dinge, die mich nachhaltig beschäftigen. Und das kommt immer wieder. Und ich habe dann auch 2017, das war so ein ganz massives Jahr, mit einem Traumapsychologen gearbeitet, weil da habe ich dann schon gemerkt, als ich zurück war, das hört jetzt nicht irgendwie auf. Da waren verschiedene Gefechtssituationen. Wir hatten einen Mörsereinschlag in unserem Konvoi, also wenn das nicht eine Eigenproduktion vom IS gewesen wäre, dann wären wir alle tot gewesen. Ich hatte nur ein Knalltrauma, also rechts ein bisschen Schwindel und dergleichen. Das war dann relativ schnell wieder geheilt. Aber diese Situation und zu sagen, okay, jetzt warst du wieder nahe dran. Das gepaart mit einer Dokumentation über eine Gefechtszone, die dann gerade befriedet wurde, heißt ja immer so schön. Und die Gerüche und die Bilder von zerfetzten Kindern und Menschen und Häusern. Und das ist so ein Gesamtpackage, das wird man, also das werde ich auch nie wieder los, denke ich. Aber man akzeptiert das jetzt ein Stück weit und man muss es halt auch zulassen. Aber ich gebe zu, auch jetzt noch, wenn ich teilweise die Bilder angucke, und das ist jetzt 3 Jahre her, da wird es mir schon wieder ganz anders, wenn ich das dann so sehe.
Du hattest gesagt, dass du zum Teil im Auftrag arbeitest, aber auch auf eigene Faust losziehst. Was machst du dann mit den Bildern, wenn du auf eigene Faust losziehst? Verkaufst du die im Nachhinein oder bietest die dann erst im Nachgang deutschen Medien an oder nutzt du die auch für deine private Ausstellung, die Traces of Hope heißt? Dazu kannst du vielleicht auch noch ein bisschen was sagen.
Also verschiedene Dinge. Ich werde jetzt eher selten von Medien beauftragt, konkrete Bilderstrecken zu schießen, weil das klappt jetzt, so wie ich das mache, eigentlich auch in den seltensten Fällen. Es ist, außer wenn ich gerade sage, okay, ich bin jetzt in Mosul, ich bin jetzt an der Front, dann kommen schon 2, 3 Anrufe von größeren Häusern und fragen, Mensch, könntest du mal hier eine exklusive Strecke schießen oder können wir hier ein paar Bilder haben? Das ist eher selten. Meistens nehme ich die Bilder mit nach Hause und zum einen stelle ich die in Ausstellungen vor, was immer relativ großer Aufwand ist. Verkaufen geht schon ab und zu mal, das sind dann aber eher Kanzleien oder Ärzte, die gewisse Bilder haben wollen oder halt Einwohner dieses Gebiets, also Afghanen oder Irakis oder dergleichen. Aber eher selten, das sind ja jetzt nicht die Bilder, die man sich wirklich ins Wohnzimmer hängt. Dafür ist die Ausstellung an sich ein bisschen zu aufwendig, aber es kommen doch ganz gut Spenden dann bei sowas zusammen. Das sind dann im Jahr ein paar tausend Euro plus viele Vorträge, Vorlesungen an Universitäten, Hochschulen, aber auch wie bei News Aktuell hatte ich auch schon das große Vergnügen, mal ein bisschen was präsentieren zu dürfen. Und das gibt dann immer so ein bisschen Geld und da lappet sich das so zusammen. Würde ich davon niemals leben können? Auf keinen Fall. Aber darum geht's ja nicht. Ich habe ja noch einen anderen Job, der mir da die Freiheit auch gibt, dann das zu fotografieren und zu machen, was ich da will mit meinem Projekt Traces of Hope. Und alle Einnahmen gehen dann eigentlich immer an NGOs vor Ort, die ich kenne. Ob das jetzt eine kleine Schule ist oder Skatistan, also Skateboardfahren in Afghanistan und dergleichen. Also darum geht's eigentlich mir. Also zum einen ein bisschen Fundraising, aber auch Awareness zu heben für die Situation vor Ort. Weil das habe ich halt jetzt auch in den Jahren gemerkt. Wir neigen ja dann dazu, auch wieder wegzugucken. Wenn dann nicht mehr aktiv gekämpft wird im Irak oder in Afghanistan, dann ist das Medieninteresse relativ schnell verhallt. Ich fürchte, das werden wir jetzt auch sehen mit den Pflegekräften in Deutschland. Wenn die Corona-Krise beherrschbar ist, dann ist halt vielleicht nicht mehr so viel Beifall für diese tollen Menschen. Und mir geht's halt darum, die Awareness hochzuhalten für diese Menschen vor Ort und zu zeigen, was damit auch passiert. Und eben, das ist eben Traces of Hope, wo ich dann sage, es lohnt sich, am Ball zu bleiben. Und auch dort in diesen Ländern gibt es Spuren zumindest der Hoffnung. Und wenn wir die nicht mehr sehen, ja, dann gucken wir halt auch weg und dann lohnt sich da halt auch nicht weiterzumachen. Und ich glaube, die Verantwortung haben wir insbesondere als westlich zivilisierte, naja, in Anführungszeichen zivilisierte Welt, diesen Ländern oder Regionen gegenüber, dass wir da am Ball bleiben und die unterstützen beim Nachziehen wirtschaftlich und sozial.
Was gibt dir die Fotografie oder diese spezielle Fotografie jetzt im Hinblick auf deinen Job als Kommunikator? Nimmst du da viele Parallelen draus mit oder würdest du vielleicht auch andersherum sagen, dass es auch Situationen gibt, da würdest du dir wünschen, wenn du diesen Background nicht hast, weil dann würdest du vielleicht nicht jedes Bild, was du in der Kommunikation nutzt, irgendwie noch 5-mal wieder in die Korrekturschleife geben?
Das mache ich nicht tatsächlich. Also das habe ich mir abgewöhnt. Nee, es ist, ich glaube, unabhängig vom Fotografieren ist es halt eine beobachtende Rolle, die man einnimmt. Und wir reden ja viel dieser Tage über Design Thinking, über Consumer Centricity, über HMI und dergleichen, wo man dann sagt, wir haben den Kunden verstanden, den Konsumenten verstanden und machen da ganz tolle Sachen. Aber das ist jetzt eigentlich auch ein Thema für einen rotweingetränkten Abend. Aber wir sind alle so permanent auf Sendung, dass ich mich frage, wann hören die Leute eigentlich zu, die den Kunden verstehen oder den Konsumenten? Und wenn wir jetzt sagen, die Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen sind auch eine Art von Konsument, mit der wichtigste, den man in Unternehmen haben kann. Wann lehnen wir uns eigentlich mal zurück und hören einfach mal zu und schauen, was da so passiert? Auch dieses neudeutsche Consumer Insights, also was ist denn die Wahrheit, um die es geht? Was macht denn das Thema relevant für den eigentlichen Verbraucher? Da hilft die Fotografie schon, weil man ist ja eigentlich ein passiver Bestandteil einer Situation und beobachtet, hört zu, antizipiert ein bisschen. Und das ist finde ich, diese Tage mehr und mehr zu einer Gabe geworden oder zu einer Tugend. Und die hilft mir schon auch bei der internen oder Medienkommunikation. Ich sag erstmal vielleicht ab und zu einfach mal die Klappe halten und zuhören, auch wenn wir Kommunikanten sind.
Hat dir das jetzt auch gerade in der aktuellen Corona-Situation nochmal verstärkt geholfen? Also ich meine für die Krisenkommunikation grundsätzlich, aber wir haben ja schon eingangs darüber gesprochen, dass das jetzt auch nochmal eine besondere Situation ist. Hast du das Gefühl, dass du vielleicht auch gerade in deinem Unternehmen, also ich würde vermuten, dass ihr auch bereichsübergreifend oder zumindest gesellschaftsübergreifend irgendwie so einen Kommunikationskreis habt und euch da als Leiter der einzelnen Kommunikationsabteilung irgendwie austauscht. Hast du das Gefühl, dass du da besonders irgendwie gewertschätzt wirst oder dein Wort irgendwie nochmal mehr mit reingezogen wird, weil du diese Krisensituation nochmal aus einer ganz anderen Perspektive kennst, in einem ganz anderen Zusammenhang?
Na, das glaube ich tatsächlich eher nicht. Zumindest wurde mir das jetzt noch nicht so zuteil. Also wir haben da wirklich auch in Summe sehr empathische Leute in den Kommunikationsabteilungen bei Bosch. Das ist auch eine generelle Tugend des Unternehmens. Es hat was mit der Gesellschaftsform zu tun, stiftungsgehaltene GmbH und eben nicht börsennotiert und alle 3 Monate push, push, push auf Sendung, auf Sendung, auf Sendung, sondern auch viel sich auch mal ein bisschen die Zeit nehmen, auch zu entscheiden. Ich glaube, das eint uns alle. Und tatsächlich ist die Krise halt schon auch irgendwie anders, weil die ist jetzt hier zu Hause, die ist vor der eigenen Haustür. Man sieht sie nicht, man hört sie nicht. Also insofern weiß ich nicht, ob mich das wirklich weitergebracht hat. Generell die Notwendigkeit zu sehen, ab und zu auch einfach mal zuzuhören, nicht einfach das zu tun, was jetzt irgendwie ein Theorem aus dem Krisenstab sagt, hilft da schon. Also da waren es schon ein paar Situationen, wo man sagt, also eigentlich müssen wir das jetzt tun. Und dieses ab und zu mal innehalten und gesagt, ist es genau das, was jetzt die Kolleginnen und Kollegen weltweit brauchen und hören müssen? Oder müssen wir jetzt mal was ganz Softes machen? Also ich mache das mal an einem Beispiel. Gerade am Anfang der Corona, als wir dann alle ins Homeoffice verbannt wurden, da musste man natürlich viele Regularien, betriebsrechtliche, arbeitsrechtliche Themen kommunizieren. Was hat es damit auf sich? Wie ist die Zeiterfassung? Und wenn man da mal reinbaut, das ist ja ein Zumpf, der kriegst du ja nicht trocken gelebt an Widrigkeiten und Besonderheiten und teilweise Absurditäten, die da zu beachten sind. Und auf der anderen Seite sagte ich dann, pass auf, wir müssen hier was ganz anderes auch machen. Und zwar, wir müssen zeigen, dass die Führungsmannschaft noch da ist. Die wird jetzt nicht mehr gesehen, weil sie halt nicht im Office ist oder die Mitarbeiter sind nicht im Office. Und da haben wir relativ früh angefangen, über einen Hashtag Challenge Accepted, ganz viele Top-Führungskräfte mit kruden Selfie-Videos zu Hause, haben wir die geboten, mach doch mal bitte ein Selfie-Video von zu Hause, wie das so ist. Und erzähl doch mal, was findest du gut und was findest du nicht so gut. Und dann haben die natürlich mal so richtig abgeledert, dass sie gesagt, ich verstehe das hier nicht. Und das ist teilweise schon irgendwie absurd, die Situation. Einfach der Krise insofern Gesicht geben, dass die Führungsmannschaft noch da ist. Und das ist jetzt weder richtig noch falsch. Aber ich hatte das Gefühl, das ist das Richtige. Und das, was die Leute brauchen, ist, dass die Führung da ist. Weil ohne Führung ist komplettes Chaos. Und das entstand eigentlich auch nur in Gesprächen, in denen wir da mit Mitarbeitern gesprochen haben und gesagt, ja, keine Ahnung, wie das mein Chef jetzt macht. Der war noch nie in seinem Leben im Homeoffice. Der fand das bis dato auch noch nicht so toll, wenn wir das machen. Und dann sagten, ja gut, dann nehmen wir mal die Herausforderung an. Und da ist das so eine ganz süße Serie eigentlich entstanden von Leuten, von so richtig Management-Admirälen mit ihren Schulterklappen, wie sie über die Zeit natürlich völlig verwahrlost im Homeoffice sitzen und rasiert mit Hoodie an. Also das war eine gute Sache, glaube ich. Und das haben wir relativ früh begonnen. Und das ist eben das, was ich meine. Das ist jetzt nicht organisatorisch oder prozessual richtig oder falsch, aber das ist das, was die Leute dann sehen wollten. Und es kam auch extrem gut an.
Also das ist, glaube ich, auch gerade, machen wir ja bei News Aktuell und auch bei der dpa, doch sehr intensiv gerade so diesen virtuell-visuellen Austausch. Wie du gerade sagtest, eben einerseits die Führungskräfte präsent zu halten, aber auch die Mitarbeiter abzuholen und zu schauen, wo sind die Bedürfnisse bei euch, die ihr jetzt ja alle so dezentral verteilt im Nirvana seid und wie halten wir trotz dieser Umstände den Kontakt und wie fangen wir weiterhin jetzt gerade in dieser Ausnahmesituation die Bedürfnisse, die auch sehr unterschiedlich zum Teil sind, ne, weil die Umstände der Mitarbeiter auch unterschiedlich sind. Ein ganz spannende Zeit gerade und vielleicht wird auch nach dieser ganzen Corona-Auszeit retrospektiv das wird sich sicherlich in den Chroniken zeigen, wie da die Bildsprache anders wurde und was für neue Formätchen oder Formate da entstanden sind.
Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Irgendwie ein harter Cut, aber wenn wir schon bei dem Thema Bildsprache sind. Johannes, du bist dieses Jahr das erste Mal in der Jury von unserem PR-Bild Award, was eigentlich die perfekte Kombi ist, weil du zum einen Fotograf bist und zum anderen Kommunikationsprofi und genau darum geht es ja auch. Ich weiß nicht, ob du vielleicht in den vergangenen Jahren auch mal so ein bisschen die Gewinnerbilder oder die Shortlist mit beobachtet hast. Selbst wenn nicht, glaubst du, dass bei den diesjährigen Bildeinreichungen vielleicht Unterschiede zu den Jahren davor zu entdecken sind, aufgrund der aktuellen Situation?
Hättest du mich vor 4 Wochen gefragt, dann hätte ich gesagt, ja. In der Fotografenszene merke ich aber, da ist jetzt schon wieder so ein bisschen back to normal. Ich glaube, von den Themen natürlich wird es was anderes sein. Und ich wünsche mir, dass die guten Fotografen, und es sind ja ausnahmslos Top-Leute, die da auch dann nominiert werden oder dann drin sind, dass sie sich dem Thema schon auch widmen, ohne es dabei zu inflationieren. Ich glaube, das Thema wird relativ eindeutig von Corona mitbestimmt sein. Ich habe jetzt noch nichts gesehen, aber es würde mich wundern, wenn das nicht irgendwie auftaucht. Aber ansonsten, ich glaube, die Fotografen dieser Welt, die ich zumindest kenne, die versuchen halt so gut wie möglich weiterzuarbeiten. Also von der Bildsprache glaube ich nicht, dass sich viel ändert. Von der Bildstimmung wird es vermutlich ein bisschen düsterer als vielleicht in anderen Jahren.
Wobei die Einreicher sind ja dann auch immer noch die Unternehmen, also die Kommunikationsprofis, die da drauf gucken. Und ja, da könnte ich mir auch vorstellen, dass das wahrscheinlich eine Mischung aus beidem ist. Die einen müssen ihre Kommunikation sehr stark anpassen und auch dieses Thema mit berücksichtigen. Aber in irgendeiner Form muss das Leben ja auch weitergehen. Deshalb könnte ich mir persönlich fast vorstellen, dass es so zwei Richtungen gibt. Die einen so back to normal und die anderen, die versuchen, das irgendwie so einzubauen.
Ja, und ich glaube, dann ist auch die Herausforderung in der Jury dieses Jahr auch ein bisschen anders, weil man ja dann als Jurymitglied diese Glocke Corona drüber hat und da eben aufpassen muss, dass man das nicht zu sehr in die Beurteilung oder in die Wahrnehmung auch mit einfließen lässt. Also man versucht irgendwie doch trotzdem möglichst neutral zu bleiben, kann ich mir vorstellen.
Ja, neutral bleiben bei Bildsprache ist natürlich echt immer auch eine hehre Herausforderung, ne? Aber ich meine, je nachdem, welche Maßstäbe man da selber anlegt, was ist jetzt ein gutes Bild und was nicht? Du hast ja da 3 Fraktionen. Die einen, die gucken nur auf die Bildsprache, ist das perfekt gefotoshoppt oder was? Und die anderen gucken nur auf die Situation. Und ich versuche also für mich immer so einen Mittelweg da zu finden. Also natürlich ist das die Situation wichtig und Corona wird eine Rolle spielen, aber gleichwohl darf das Handwerk der Fotografie, und das ist mein Anspruch immer sowas, das muss halt handwerklich einwandfrei sein. Ich bin jetzt kein großer Freund von den kruden Schnappschüssen von der Situation, in der ich halt zufällig war. Aber das werden wir sehen. Ich freue mich auf alle Fälle schon tierisch drauf.
Die Einreichungsphase läuft noch bis zum 12. Juni, also da ist noch jede Menge Zeit. Alle, die den Podcast hören und gerne mit dabei sein möchten, einmal prbildaward.de eingeben oder die Schweizer prbildaward.ch, und da findet man alle Details. Klasse, dann jetzt noch einmal den Blick in die Glaskugel, unsere beliebte Frage, wo immer jeder anfängt zu lachen. Ich glaube, in dieser Zeit insbesondere, wenn wir den Blick in die nächsten 5 Jahre werfen. Johannes, was glaubst du, wie sich unsere Branche verändern wird?
In 5 years. Also wie konkret kann ich natürlich nicht sagen, und das wäre ja auch vermessen. Ich glaube jetzt, es gewisse Trends, die man jetzt schon in den letzten paar Jahren gesehen hat, die werden sich jetzt massiv beschleunigen. Also Digitalisierung, das kann ja schon auch langsam niemand mehr hören, aber das wird jetzt natürlich noch mehr zunehmen, und zwar Push und Dialog gleichermaßen. Ich glaube, für Journalisten und Kommunikatoren in Summe wird es noch schwieriger oder noch anspruchsvoller, den unterschiedlichen Bedarfen der Zielgruppen gerecht zu werden. Was meine ich damit? Wir haben ja so eine Diametralität in der Gemengelage, was Kunden wollen oder Konsumenten. Das einerseits will jeder komplette Transparenz über alles haben, weil sonst ist es ja automatisch Fake News, nicht wahr? Und auf der anderen Seite will ich das eher als Content-Snack, der möglichst einfach zu digestieren ist. Und diese Schere wird mehr und mehr aufgehen. Wir haben jetzt erlebt, es tut einfach nicht mehr, wenn du als deutsche Journalier ein Thema in Deutschland beleuchtest. Die Zusammenhänge, die werden immer globaler. Der Kontext wird auch immer schnelllebiger. Das heißt, die vernünftige und qualitative Recherchearbeit, die wird anspruchsvoller. Und ich glaube, das wird für uns im Doing mehr und mehr erfordern, dass wir uns in intelligenten Netzen zusammentun, weil einer allein wird es nicht mehr schaffen. Das ist meine feste Überzeugung. Und da dann das gepaart mit der Rolle, die Kommunikatoren einnehmen, das, was wir vorhin schon ein bisschen gesagt haben, vielleicht nicht nur auf Sendung sein, sondern eher konzertieren, moderieren und den unterschiedlichsten Stake und Shareholdern auch eine Stimme geben. Ich glaube, dass in diese Richtung wird es gehen. Was das jetzt konkret bedeutet, ich habe keine Ahnung. Was ich mir wünschen würde, ist tatsächlich, dass zum einen halt eine partizipative Kommunikation in Unternehmen gleichermaßen wie in der Gesellschaft haben, die dann nicht aber also paradigmatisch verurteilt, also schwarz-weiß ist. Und dass wir andererseits vielleicht ein Revival der Qualitätsjournalie erleben werden, dass halt auch gute journalistische Arbeit auch entsprechend gewertschätzt und entlohnt wird. Das würde ich mir wahnsinnig wünschen, weil ohne die wird es halt nicht funktionieren.
Ja.
Aber 5 Jahre in der Phase, in der wir jetzt gerade sind, das ist ja ein Leben.
Vielleicht sind es auch nur 2, aber ich glaube, gerade das mit dem Qualitätsjournalismus, was du auch noch mal zum Schluss angesprochen hast, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich finde, gerade die jetzige Situation zeigt das ja auch noch mal, wie wichtig das ist, dass man sehr schnell an Informationen kommt, die auch neutral sind, die gewisse Sichtweisen von allen Seiten beleuchten und die nicht einfach einen schon weiter in die Blase reindrängen, in der man eh schon ist. Vielen Dank für deine Zeit, für deinen umfassenden Input und diese Sichtweisen zum einen in deinen alltäglichen Job, aber auch in dein Hobby. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt Hobby nennen kann. Das klingt für mich irgendwie so komisch, aber mir fällt jetzt auch nichts Besseres dazu ein. Vielleicht in deine Leidenschaft.
Ja, eher noch.
Vielen Dank dir, Bea, dass du auch mit dabei warst.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Und insofern bleibt mir zu sagen, bleibt gesund da unten in München. Und liebe Zuhörer, wir machen natürlich weiter, trotz Homeoffice. Unsere Podcasts werden Pi mal Daumen alle 2 Wochen erscheinen. Und insofern seid gespannt schon, was die nächste Folge dann bringt.
Vielen lieben Dank, bleibt gesund.
Danke sehr, ebenso.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.